Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Interview mit meiner lieben Freundin Dr. Bettina Taschke. Bettina ist Zahnärztin und hat sich auf das Thema Prophylaxe spezialisiert. Außerdem ist sie Mikronährstoffberaterin und Expertin für ketogene Ernährung. Und wir wollen uns heute der oft heiß diskutierten Frage widmen, Fluorid ja oder nein? Und wollen natürlich auch noch über weitere Faktoren sprechen, die unsere Zahngesundheit beeinflussen können. Liebe Bettina, ganz herzlich willkommen. So schön, dass du da bist.
Lieben Dank für deine Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, lass uns vielleicht mal beginnen, bevor wir dann natürlich direkt auch aufs Fluorid zu sprechen kommen. Lass uns mal anfangen mit der Anatomie des Zahnes, dass alle so ein bisschen auf einem Stand sind. Was ist Dentin, Zahnschmelz, was ist ein Hydroxylapatitkristall und wo finden wir den im Zahn?
Jeder von euch hat ja bestimmt schon mal gesehen, ein Zahn, wenn er extrahiert ist. Also es gibt ja häufiger mal Symbolen auf einem Zahnarztpraxisschild von außen, wobei mich das immer sehr abgestoßen hat. Wenn ich einen Zahn sehe mit Wurzel, dann ging es dem vorher nicht gut, da wurde der gezogen. Und da ich sehr in der Prävention aktiv bin, mag ich dieses Bild nicht, aber jeder kennt es. Das ist ein Zahn, der hat im Prinzip oben eine Krone und unten eine Wurzel. Und der gesamte Zahn besteht aus Zahnbein oder Dentin. Und nur das Käppchen, das, was wir sehen, diesen Schutz, den der Zahn drauf hat, rein kristallin übrigens, der Zahnschmelz, den sehen wir im Mund, den Rest sehen wir ja nicht. Und außen auf der Wurzel drauf ist noch eine weitere Schicht, eine dritte, sogenannter Zahnzement, wie so ein ganz dünner Auftrag auf der Zahnwurzel. Und aus diesem Zahnzement gehen Fasern, kollagene Fasern, also Fasern, die den Zahn mit dem Knochen verbinden. Und in diesem Knochenfach ist der Zahn mit diesen Fasern aufgehängt wie ein Trampolin. Das heißt, wenn ich den Zahn von oben belaste, wenn ich Kaudruck drauf gebe, dann schwingt der im Prinzip ein bisschen. Es ist nicht so, dass der Zahn wirklich fest mit dem Knochen verbunden ist. Dieses Ganze, also den Zahnzement, diese Fasern, die in der Zwischenspalte sind bis zum Knochen, das nennt man Zahnhalteapparat. Und dann ist der Zahn ja vital, hat man schon mal gemerkt, zu kaltes Eis, zu heißer Kaffee. Dann merkt man, oh, der Reiz ist zu groß und man zuckt oder man beißt nicht genau feste zu. Das heißt, es gibt in dem Zahnbein drin ein Gefäßnervenbündel. Das wird so als der Zahnnerv beschrieben, weil es auch häufig das ist, was beim Zahn Ärger macht. Also es ist ein Gefäßnervenbündel, was den Zahn von innen versorgt, ein biologisch aktives Gewebe, was auch regenerieren kann. Das heißt, wenn ich einen Zahn herunterschleife durch Beißen oder wenn ich eine Füllung bekomme oder wenn ich eine Krone bekomme, dann kann der Zahnnerv, der vitale Zahnnerv, die Pulpa, sich zurückziehen in ihr Gewölbe und wieder Hartgewebe dagegen mauern, sodass die Individualdistanz dieses Pulpagewebes zur Außenwelt wieder gewahrt ist. Also wenn jemand mal eine Füllung bekommen hat und war vorübergehend ein bisschen kälteirritiert, dann muss er einfach ein bisschen warten. Der gesunde Nerv zieht sich zurück und regeneriert. Und das sind im Prinzip die Strukturen, die A, den Zahnhalteapparat ausmachen und B, den Zahn, der im Knochenfach steht, der die Außenhülle zum Mund hin, rein kristallin und der Rest ungefähr so ein Gewebe, ein bisschen härter als Knochen, kann man sich das vorstellen, aber voll biologisch aktiv und lebendig im Grunde genommen.
Das heißt, im Bereich des Zahnschmelzes haben wir diese Hydroxylapatitkristalle, die bestehen woraus? Da haben wir also dann anorganisches Material, ne?
Ja, Calcium, Phosphat, ne? Also alles Mögliche. Die Summenformel brauche ich dir jetzt hier nicht.
Nein. Aber in der Regel haben wir Calcium drin und das kann aber ersetzt werden. Und damit kommen wir dann nämlich zum Fluorid. Ne? Was, wo kommt das Fluorid jetzt ins Spiel und was macht das dann mit diesen Kristallen?
Das Fluorid, also die Anwesenheit von Fluorid, führt dazu, dass der Zahn leichter remineralisiert wird an der Oberfläche. Und schon die Anwesenheit von Fluorid rings um den Zahn herum, ohne dass es eingebaut ist, führt auch schon dazu, dass der Zahn leichter remineralisiert wird. Das heißt, wir haben immer ein Wechselspiel. Wenn ich eine Mahlzeit zu mir nehme, die nie ganz kohlenhydratfrei sein kann, dann habe ich Substrat für die Bakterien, die im Mund sind, die karyogenen Bakterien. Streptococcus mutans zum Beispiel, der ernährt sich von diesem Substrat und scheidet Säuren aus. Und diese Säuren greifen meinen Zahnschmelz an, das heißt demineralisieren den Zahnschmelz. Und deswegen ist es im Mund ein dauerndes Wechselspiel zwischen Remineralisierung und Demineralisierung, also quasi Säureangriffen und Reparatur der Säureschäden. Es findet den ganzen Tag immer mal wieder statt. Und in Anwesenheit von Fluorid funktioniert das einfach leichter. Da fällt dieses Calciumfluorid leichter aus und wird leichter in den Zahnschmelz eingebaut. Und schon die Anwesenheit des Fluorides reicht aus, dass das leichter funktioniert. Weil wir haben, wenn wir jetzt eine Mahlzeit zu uns genommen haben, eine zuckerhaltige Mahlzeit zum Beispiel, dann verschiebt sich ja auch der pH-Wert noch zusätzlich im Mund oder starke Säureangriffe durch, es gibt es manchmal, machen das Menschen dauernd Zitronenlutschen oder sowas in der Art. Ne? Mhm. Und alleine die Anwesenheit des Fluorides hilft, dass die Schäden, Erosionsschäden oder Kariesschäden nicht zu groß werden.
Und werden auch, was ich gehört habe, dass diese Kristalle auch härter werden, ja, wenn Fluorid sich da reinsetzt, die sind wesentlich stabiler als eben das, ja, die normal ohne Fluorid, ne?
Ja, es gibt ja ein Löslichkeitsprodukt, also im Grunde genommen ist die Löslichkeit des Apatitkristalls in Anwesenheit von Fluorid, also wenn Fluoride eingebaut sind in dieses Kristallgitter, ist die geringer. Ne? Die ist größer, wenn das Fluorid fehlt. Das heißt, der ist einfach, man kann es ganz platt sagen, der ist härter, der Zahnschmelz. Ja. An der Oberfläche.
Mhm, ja, und wir haben jetzt viele Menschen, die sagen, ja, ich habe da eine Zahnpasta, da ist ein natürliches Fluorid drin, das ist ja dann kein Problem oder das ist anders als jetzt ein synthetisches. Wie stehst du dazu? Wo kommt Fluorid vor? Kommen wir damit überhaupt in Berührung oder eben nur beim Zahnarzt?
Oh ja, also Fluorid ist ganz normal bei uns im Leitungstrinkwasser drin. Kann jeder mal auf seine Stadtwerke-Seite gehen und gucken. Da sind ja im Prinzip die Anionen aufgelistet und da ist Fluorid immer dabei. Je nachdem, wo man lebt, in Deutschland mal mehr, mal weniger, in der Eifel zum Beispiel, dreimal so hoch wie im Ruhrgebiet. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn ich jetzt hier im Ruhrgebiet regelmäßig schwarzen oder grünen Tee trinke, dann habe ich ganz viel Fluorid in meiner Trinkmenge, auch viele Mineralwässer enthalten Fluorid. Natürlich dann natürlichen Ursprungs, nicht synthetisch hergestellt, macht aber überhaupt gar keinen Unterschied. Das wird so, wie es reinkommt, wird es dann eben halt eingebaut oder genutzt im Organismus. Und wir haben durch den Speichel halt immer auch diese Fluoridfreisetzung in der Mundhöhle. Es ist eben nur die Frage, reicht das aus? Also es ist durchaus ein natürliches Element, was wir natürlicherweise nur alleine dadurch, dass wir Wasser trinken, Tee trinken, schon aufnehmen. Und das ist auch immer so das Ding mit dem Handling. Man kann nicht ohne Ende in einen Menschen etwas hineingeben und der Meinung sein, dann ist alles gut, sondern man muss sich schon an der Natürlichkeit orientieren. Es gibt aber Fälle, wo ich vielleicht etwas höher dosieren muss oder häufiger oder dann direkt beim Zähneputzen. Das ist nämlich, wenn der Mensch nicht richtig putzen kann, weil er in irgendeiner Art und Weise gehandicapt ist, weil er nicht richtig putzen will. Menschen in der Pubertät sind da sehr anfällig für, dass sie da keine große Lust drauf haben. Es gibt auch grundsätzlich Menschen. Ich hatte mal, wie soll ich das jetzt sagen? Also ich kannte diesen Menschen schon aus meinem Schulleben und hatte den dann in der Praxis und habe natürlich all die Segnungen der Prävention über ihn ergossen und habe gesagt, die Zähne müssen erhalten bleiben. Also letzten Endes kam er mit voll bezahnt und ging mit Implantaten und hat an einer entscheidenden Stelle zu mir gesagt, Mädchen, wenn du mir noch einmal die Prophylaxe-Gouvernante auf den Hals schickst, dann komme ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lassen wir das. Also es gibt eben Zustände im Mund, da ist es besser, ein bisschen mehr Fluorid oder öfter mal am Tag zu haben, damit die Zahngesundheit gewahrt bleibt. Weil das ist immer so dieses Fass, wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen, was alles in den Mund eingebracht wird, wenn dann erstmal Karies entstanden ist. Ja, das fängt mit Füllungsmaterialien an. Amalgam ist immer noch Kassenleistung. Ich habe jetzt gelesen, es wird ab 25 ersetzt werden durch Kunststoff. Da können Sie schon mal alle freuen, die nicht zusätzlich was bezahlen möchten. Das wird dann also von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt. Wie genau, wissen wir noch nicht. Aber selbst bei den Kunststoffen ist es dann mit Weichmacher, ohne Weichmacher, ja. Beim Zahnersatz, selbst wenn es rein vollkeramischer Zahnersatz ist, welcher Kollege achtet dann darauf, mit welchem Zement er einsetzt, ob er da auch im Prinzip das nimmt, was am Gewebe verträglichsten ist. Selbst wenn man sonst wie aufpasst, hat man unterschiedlichste Materialien in seinem Mund und meine innerste, tiefste Überzeugung ist, dann doch lieber ein bisschen Fluorid und verhindern, dass diese Schäden entstehen. Ja, wir hatten letztens wieder eine Mundgesundheitsstudie, das wird in Deutschland regelmäßig durchgeführt und wir haben von Ende der 80er Jahre, als ich Ende der 80er oder Anfang der 90er, war glaube ich die erste Studie und jetzt war die fünfte. Und wir hatten damals bei Kindern und Jugendlichen, 12, 13 Jahre alt, eine Karies-Inzidenz, die hatten durchschnittlich 4,9, also fast 5 gefüllte oder auch zerstörte oder fehlende Zähne in dem Alter. Man nimmt dieses Alter, weil dann die Milchzähne weitestgehend schon den Patienten verlassen haben. Und heutzutage ist es 0,5 fehlende Zähne. Und das alles, weil eben halt in der Prävention auch Fluorid eine Rolle spielt. Aber eine Rolle so, dass man verantwortungsbewusst damit umgeht. Also man muss eine sogenannte Fluoridanamnese machen. Ja? Also ich muss mit den Menschen sprechen. Wie lebt ihr denn? Was trinkt ihr denn? Was esst ihr denn? Wie oft putzt ihr denn die Zähne? Werden Mundgesundheitsindizes aufgenommen, dann guckt man, wo ist denn da Plaque? Ist es da irgendwo gefährlich, sodass man vielleicht dann mal nur einzelne Zähne mit Fluorid touchiert, bevor die dann krank werden, weil das Kind sich da nicht einordnen möchte und nicht gesund ist und nicht gescheit Mundhygiene betreibt. Also man kann es nicht generell verteufeln, aber man sollte auch nicht einfach blind ins System hineingeben, fluoridierte Zahnpasta, Tee trinken, fluoridiertes Speisesalz und so weiter. Maximal 2 Fluoridquellen. Also wer regelmäßig Tee trinkt, der kann, wenn er eine super Mundhygiene hat und sich kohlenhydratarm oder frei ernährt, auf fluoridierte Zahnpasta völlig verzichten und behält gesunde Zähne. Aber ich habe meine Kinder alle auf der Waldorfschule gehabt und in dem Zusammenhang viele Eltern aus diesem anthroposophischen Umfeld. Das sind ja sehr gesundheitsbewusste und überhaupt sehr aufmerksame und kritische Menschen. Und einige davon haben eben halt Fluorid für ihre Kinder abgelehnt in der Zahnpasta. Und das sind die schlimmsten, tiefsten Löcher gewesen, ganz früh im Leben. Ja.
Das heißt, die Studien sind deutlich, dass die Zahngesundheit verbessert wurde, die Karies-Inzidenz abgenommen hat durch die Fluoridzugabe in der Zahnpasta. Und in der Zahnpasta in der Regel hast du nichts dagegen einzuwenden. Oder natürlich, wenn es geht mit weniger Fluorid, umso besser. Da kommen wir gleich noch dazu, wie man da Prophylaxe und Mundhygiene und Ernährung optimieren kann, ganz klar. Das gehört dann natürlich mit da rein in dieses Feld. Dann kann ich nicht einfach sagen, ich lasse Fluorid weg, aber ernähre mich eben mit kohlenhydratreichen Speisen und habe nicht die entsprechenden Supplemente, weil uns fehlt ja heute vieles. Es braucht dann vielleicht auch ein paar Nahrungsergänzungsmittel, auch dauerhaft, um natürlich da zu unterstützen. So, aber generell sagst du siehst jetzt die Gefahr nicht so groß an bei einer fluoridhaltigen Zahnpasta. Bei Fluoretten hast du mir gesagt, siehst du es ein bisschen anders, richtig?
Ja, also die Fluoretten sind auch nicht nötig. Also ich hatte eine Studienkollegin, die hat schon in der Schwangerschaft Fluoretten genommen und den Kindern dann hinterher auch gegeben. Es ist einfach so, das wird nicht in dem Maße eingebaut, sondern es wird immer auf der Oberfläche eingebaut. Und wenn es eingebaut würde, es gibt zum Beispiel eine Studie mit Haifischzähnen, war das, glaube ich, die bestehen zu einem immens viel größeren Teil aus Fluorapatit. Und bei denselben Säureangriffen sind die Läsionen an den Zähnen unwesentlich geringer. Also es macht einfach keinen Sinn, das systemisch zu geben, in meinen Augen.
Na, weil du brauchst es nur im Mundraum, ja, und nicht runterschlucken, und im System hat es tatsächlich nichts zu suchen. So.
Im System hat es zu suchen, so lange wie es natürlichen Ursprungs eben halt durch Trinkwasser, Tee und so weiter in uns hineinkommt. Das sind immer kleinere Mengen. Und das wird auch im Speichel freigesetzt und tut auch sicherlich seinen Dienst, aber nicht dann noch zusätzlich systemisch Fluoretten geben.
Und was sagst du zu der Hypothese, dass die Intelligenz von Kindern sinkt, wenn sie eben mit Fluorid aufwachsen, in welcher Form auch immer? Hast du da ein bisschen mal reingeschaut in diese Studien und was ist deine Idee dazu, zu dieser Annahme?
Die beste Studie ist die ich seit 30 Jahren in der Praxis mache, also da gibt es kein Korrelat.
Ja.
Nein, also sicherlich mit Tablets und ähnlichen Geschichten, da fängt es jetzt an, da gibt es Studien, dass das definitiv mehr Sinn macht, Bücher in der Hand zu haben und zu lesen. Aber nein.
Das heißt, wir würden uns wünschen, dass einfach auch Zahnärzte, Zahnärztinnen hergehen und wirklich eine Fluoridanamnese, wie du gerade gesagt hast, machen. Das wäre natürlich wünschenswert. Da würden wir uns freuen und ansonsten schauen, wo sind Fluoridquellen im Alltag, ja? Und dann, wie du sagst, 2 Fluoridquellen, nicht mehr, und natürlich eben ja mit den Zahnärzten auch sprechen, dass sie auch anfangen, sich ein bisschen mehr mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Aber Fluoridgel eben, sagst du, auch nur mal im Einzelfall und nicht generell, weil das dann natürlich etwas etwas, was ich auch seit Jahrzehnten ablehne im Übrigen. Ja, also Fluoridgel habe ich seit, ja, ich weiß nicht, seit 20 Jahren, seitdem weiß ich das, nicht mehr draufbringen lassen in der Zahnarztpraxis. Und Fluoretten haben wir Gott sei Dank auch nicht gekriegt als Kinder. Und ich habe eine Zahnpasta ohne Fluorid, auch schon seit, ich glaube, mittlerweile 10 Jahren. Und mein Gott, du kennst ja meinen Mundraum. Ich glaube, das ist jetzt nicht das Problem gerade, oder? Dass da Fluorid fehlen würde. Und lass uns mal sprechen, wie können wir aber Prophylaxe überhaupt betreiben und wie entsteht Karies eben, du hast schon gesagt, bisschen Kohlenhydrate, die man zu viel hat im Mundraum, was spielt noch eine Rolle, vor allen Dingen, wie pflegen wir die Zähne prophylaktisch, wie putzen, wie lange putzen, Zahnseide, ja oder nein, was können wir eben noch tun, um Karies zu verhindern?
Wie entsteht Karies? Wir haben wie in allen Geweben ortsständige Bakterien, die dort hingehören und andere, die dort nicht hingehören. Die dort nicht hingehören, ernähren sich von Kohlenhydraten aus unserer Nahrung und sie bilden den berühmten Zahnbelag oder Plaque, die dann auch verkalken kann, diese Plaque. Und das wird dann Zahnstein, nennt sich Zahnstein. Durch Speichelsalze, dann ist der Zahnstein hell oberhalb des Zahnfleisches und durch Blutsalze, dann ist der Zahnstein dunkel und ist unterhalb des Zahnfleisches. Das, was entfernt wird, wenn man eine Parodontitis-Behandlung, also landläufig Parodontose-Behandlung, aber Parodontitis-Behandlung ist richtig entfernt. Und wenn ich diesen Zahnstein und diese Zahnbeläge nicht habe, dann minimiert sich mein Karies- und mein Parodontitis-Risiko immens. Und das kann jeder mal für sich testen. Esst mal abends, ich weiß nicht, ob es überhaupt einer von deinen Zuhörern macht, dass er sowas noch isst, also nicht Zudels, sondern Nudeln. Eine dicke Portion Nudeln und Pizza und ein paar Pizzabrötchen und dann abends die Zähne putzen und morgens, wenn man wach wird, mal von innen fühlen. Es ist alles pelzig. Ne? Mhm. Da hat man im Prinzip die Spezies der Kariogen und kariogenen Bakterien ordentlich gefüttert. Und wenn ich das aber nicht mache, wenn ich Zudels mit Pesto esse als abendliche Mahlzeit und wenn ich das über längere Zeit mache, dann kann es tatsächlich auch sein, dass man mal abends vergisst, Zähne zu putzen und man hat diesen Belag trotzdem nicht. Also ganz, ganz viel ist Ernährung, das ortsständige Milieu so zu halten, dass wir die förderlichen Bakterien gut ernähren und die, die uns schädigen, eben nicht. Das bedeutet also viel grüne Smoothies, ne, ganz große Palette an Gemüsen in allen möglichen Farben und Formen. Wir können Protein, Fleisch, nicht Fleisch, wie auch immer die Ernährung so gestrickt ist, kann man essen, Kohlenhydrate. Auch die komplexen, weil wir die ja zerkauen und dann schon im Mund da ein Teil von frei wird. Wenn es geht, vermeiden. Wenn es nicht geht, super gut die Zähne putzen.
Was mit Früchten?
Der Säureangriff der Früchte hält sich also bei einer normalen Mahlzeit total in Grenzen, weil der pH sinkt sowieso. Und erholt sich dann hinterher wieder, das ist nicht so das Drama, dauerhaft. Ganz, ganz, ganz schlimm sind diese Säuren in einem dunklen Brausegetränk. Das, was da an Säure drin ist, nehmen wir, um für Kunststofffüllungen ein sogenanntes Retentionsmuster zu entzeugen. Also wir rauen den Schmelz oberflächlich an mit genau dieser Säure, die in diesem Spritzelgetränk drin ist, damit Kunststofffüllungen dann besser halten. Das heißt, die Oberfläche wird rau, die wird demineralisiert. Ja? Und die Menschen mit den schlimmsten Kariesdefekten sind die, die den ganzen Tag solche Getränke trinken.
Mit der früher roten Dose, ich weiß gar nicht, ob ich habe es ewig nicht mehr überhaupt geschaut, wo es im Regal steht. Ich glaube wahrscheinlich immer noch rot oder irgendwie so. Ne? Ja. Genau.
Mhm. Ja, und die anderen Limos und diese ganzen Energy-Drinks nicht machen. Ja. Wer jetzt mal ein Glas Fruchtsaft trinken möchte, soll ein Glas Fruchtsaft trinken. Dauerhaft Fruchtsaft trinken ist nicht nur für die Zähne schlecht, sondern auch also für den Gesamtorganismus nicht unbedingt zu empfehlen.
Es ist ein riesen Zuckerschock, das muss man einfach mal ganz klar so sagen.
Hm? Ja, also Wasser ist gut, ungesüßter Tee ist gut, man kann Kaffee trinken, alles sowas in der Art, was also für mich nur richtige Getränke sind. Der Rest ist Süßkram. Ja? Also ja. Man kann auch mal bewusst sagen, ich möchte so ein Getränk, habe ich jetzt einfach mal Lust drauf, wie ein Stück Kuchen oder irgendwie so ein Schokoriegel oder so, kann man ja machen. Also man muss das ja nicht verteufeln. Das ist ja auch ziemlich realitätsfern, vor allen Dingen bei Kindern ist das sehr realitätsfern. Aber ich sage dann immer, wenn man sowas möchte, eine Mahlzeit, dann danach den Riegel oder die Süßkramportion für die Kinder oder auch einen Nachtisch und danach dann die Zähne putzen und in der Zwischenzeit das nicht, weil die Frequenz der Säureangriffe macht es auch aus. Ne? Also mal und ab und zu, das ist ja wie immer im Organismus kein Problem. Aber dauernd, ne? Einmal einen Backstein auf dem Fuß macht meistens kein Problem, aber immer, dann wird der immer
immer platter. Also du wärst auch dafür, wenn es denn möglich ist, auch nach dem Mittagessen Zähne zu putzen, also nach den Hauptmahlzeiten und dann möglichst eben nicht jede Stunde wieder irgendwas essen, ne?
Genau, so ist es.
Ja. Und von der Pflege her, putzen, welche Zahnbürste, welche Härte, Zahnseide?
Also eine mittlere Härte, eine weiche, da biegen sich die Borsten häufig zu leicht weg und eine harte, da kriegt man eher Verletzungen, denn das ist eine gute Reinigungswirkung hat.
Ja.
Jetzt haben wir gerade schon gesagt, ich hätte mein Modell mitbringen sollen. Es gibt eine Zahnputztechnik, da braucht man eine Zahnbürste mit einem planen Borstenfeld. Das heißt also im Prinzip sieht das Borstenfeld aus wie so ein schöner, gleichmäßiger, geschnittener englischer Rasen. Also nicht mit Borsten, die so, so, so und so stehen, sondern schön, gleichmäßig und möglichst dicht. Dann sollte der relativ kurz sein, weil wir da hinten auch sehr, sehr wenig Platz haben. Und hier unten vorne, wenn man also schon so einen 4 cm Bürstenkopf hat, da kann man dann im Pferd die Zähne mitputzen. Für Menschen ist das ungeeignet. Also ich würde mal sagen, so 1,5 bis 2 cm maximal. Schön ist, wenn die so ein bisschen abgewinkelt ist, weil ich dann hier oben in diesen hinteren Bereich und hier nach innen etwas besser hinkomme, also einen leichten Konterwinkel hat. Und wenn ich dann so eine Zahnbürste habe, dann nehme ich die modifizierte Basstechnik. Jetzt tue ich mal so, als wären das hier Zähne, also meine Zahnreihe sozusagen. Das heißt, die Stellen, wo am meisten Karies ist, das ist immer am Übergang zum Zahnfleisch und in den Zahnzwischenräumen. Und aus den Zahnzwischenräumen heraus entsteht auch ganz häufig die Parodontitis, weil die meisten Leute die nicht pflegen. Und wenn ich die modifizierte Basstechnik nehme, jetzt wird's herausfordernd, dann nehme ich dieses Borstenfeld und halte das im 45-Grad-Winkel da drauf und mache so kreisende Bewegungen. Also nicht so schruppen, ne, sondern so 45 Grad. Und wenn ich das im Oberkiefer habe, sind die 45 Grad so rum. Das heißt, ich komme dann mit meinen Borsten an den Zahnfleischsaum und schön in die Zahnzwischenräume rein und kann dann da sauber machen.
Ja.
Und weil das nur den Eingang in diesen Zahnzwischenraum reinigt, bei kleinen Zahnzwischenräumen Zahnseide zusätzlich, die benutzt man dann so, wie man früher Schuhe poliert hat, sieht man manchmal noch in alten amerikanischen Filmen, also gegen den Zahn ziehen und dann wirklich solche Polierbewegungen rauf und runter machen, nicht einfach nur rein, raus, fertig, dann kann man es sein lassen. Oder kleine Zahnzwischenraumbürstchen, das ist auch so ein Zwischenraumbürstchen in so einem Zahnzwischenraum, dann auch rein und so ein bisschen verkanten und dann auch gegen den Zahn führen. Weil der Sinn ist nicht nur, Speisereste da rauszuschubsen, sondern der Sinn ist einfach, die Zahnflächen an der Stelle zu polieren und von Blägen und Bakterien zu befreien.
Ja, wunderbar. Ganz lieben Dank. Und lass uns nochmal über Mineralstoffe sprechen, Vitamine, Spurenelemente. Wie wichtig sind die? Wo kommen die ins Spiel? Und überhaupt auch für die, ja, für Menschen, die eben Probleme haben oder Implantate bekommen müssen, ne, die einen demineralisierten Knochen haben. Wie groß sind die Mangelzustände? Was sollte ich da beachten? Und auch gerade vor zum Beispiel Zahn-OPs, macht es da vielleicht Sinn, vorher Mikronährstoffe einzunehmen?
Fangen wir mal an bei dem wichtigsten, Vitamin D3. Bei Kindern ganz dramatisch, also fast, verschiedene Apotheker haben mir berichtet, fast rachitische Zustände manchmal bei den Kindern. Und ich sehe eben halt die Zahngesundheit. Den schlimmsten Fall, den ich jemals hatte, war ein noch nicht durchgebrochener, bleibender Backenzahn, der schon so stark kariös zerstört war, obwohl nur ein kleines Löchlein im Zahnfleisch war, dass man den ziehen musste. Und das war dann ein Vitamin-D-Spiegel, ich glaube, von 7 oder 9 Nanogramm pro Milliliter. Mindestens auf 50, sicherheitshalber auch drüber, 60, 70, 80 gehen, dann ist die Mineralstoffversorgung im Speichel und damit die Möglichkeit für die Zähne zu remineralisieren in jedem Fall gegeben. Das wäre schon mal so das Wichtigste. Dann beim Essen ist es ja auch so, wie wir essen, wie hochwertig wir essen, das steht im Organismus dann für alle regenerativen Vorgänge zur Verfügung. Beim Zahnschmelz haben wir ja gesagt, können wir nicht regenerieren, weil nichts Organisches da ist. Da können wir eben nur von außen zuführen. Das hatten wir ja vorhin schon. Und beim Zahnbein- und Zahnhalteapparat läuft das Ganze natürlich auch über kollagene Fasern, also sowohl im Knochen wie im Zahnhalteapparat ist jede Menge Kollagen, das heißt eine gute Eiweißversorgung. Dementsprechend dann auch für die Bündelung der Fasern, Vitamin C, Schwefel und all solche Geschichten. Und all das wird ja wiederum von Zellen gemacht. Das heißt, wir müssen zusehen, dass die Zellen auch in einem guten Zustand sind und auch genügend Energie besitzen. Das heißt, auch die mitochondriale Gesundheit hat mit dem mit der Gesundheit des Zahnhalteapparates sehr, sehr viel zu tun. Das ist ja dein Special. Da kannst du noch viel mehr zu sagen als ich. Und man muss halt gucken, viele leben ja vegetarisch oder gar vegan. Und da ist es immer so ein Ding, stimmt die Eiweißversorgung? Also da einfach mal nachgucken. Und wenn man das nicht bewerkstelligen kann mit seiner Ernährung, muss man es halt irgendwie vertretbar supplementieren. Da gibt es ja auch ausreichend Produkte, die man einnehmen kann, um seinem Organismus da alles zur Verfügung zu stellen, was er braucht, um es ordentlich zu bauen.
Genau, ja. Also da haben wir auch immer mehr Hinweise darauf, dass eben, wie du sagst, gerade Vegetarier und Menschen, die vegan leben, dass die wirklich im Proteinmangel sind. Ja, und dass wir heute doch mehr, also mittlerweile geht es überall in die Richtung und alle Studien zeigen es. Und natürlich auch die ganze Langlebigkeitsforschung zeigt, dass viele Menschen dann gerade in höherem Alter wird es dann sehr auffällig, dass sie doch einen Proteinmangel haben und dass wir mehr Protein zu uns nehmen müssen, als wir bislang gedacht haben, 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das heißt, ne, wenn ich 70 Kilo wiege, müsste ich 140 Gramm Protein zu mir nehmen. Aber das reicht dann nicht, wenn ich jetzt ein 150 Gramm Filet oder so esse, weil das, ne, dann habe ich nicht 150 Gramm Protein. Nein, also im Prinzip müsste ich eigentlich so ungefähr tatsächlich schon ein Pfund Rinderfilet essen, damit ich das Protein habe. Und das geht über den pflanzlichen Weg, weil die pflanzlichen Proteine sind wesentlich schlechter bioverfügbar, 40, 50, wenn man Glück hat, 60% und die tierischen halt natürlich an die 100%, so zwischen 90 und 96, 97%. Und da ist ganz wichtig, dann zu substituieren, weil sonst hat man an verschiedenen Stellen im Körper nachher das Problem und eben natürlich dann auch im Mundraum. Ne? Ja, also lass uns nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also Fluorid ist nicht so schädlich, wie uns gesagt wird. Man muss jetzt nicht also totale Panik davor haben, es überall verbannen, sich einfach klar machen, es kommt sowieso auch natürlicherweise vor im Wasser und also auch in Tee, in anderen Lebensmitteln auch. Wo wir beide eben nicht dahinter stehen, ist, Wasser zusätzlich zu fluoridieren, wie es ja in einigen Ländern gemacht wird. Und auch eben Fluoretten, das bringt uns gar nichts für die Zahngesundheit, ist auf diesem Wege einzunehmen. Und ganz wichtig, was eben überhaupt die Zahngesundheit und Karies angeht, sind auch Ernährung und Mikronährstoffe, diese beiden großen Themen und natürlich die Pflege der Zähne. Ne? Ist noch irgendwas, was du noch ergänzen möchtest?
Die Antwort des Organismus, also den gut auch antientzündlich sich zu ernähren, Omega-3-Fettsäuren, OPC, Resveratrol und solche Sachen zu sich zu nehmen, Kurkumin. Manche Menschen machen sich ja ihre Zahnpasten schon mittlerweile selber, weil sie gar nicht mehr einkaufen möchten. Also sie sind so kenntnisreich, dass sie sich das selber mischen. Da muss man ein bisschen gucken, wenn man da Schlemmkreide oder irgendwas verwendet. Wichtig bei der Zahnpasta, und das ist tatsächlich auch immer getestet, das muss man sich ja mal vor Augen führen, was man da kauft, ist getestet. Auch muss es einen bestimmten Abrasionswert haben, um die Zähne nicht zu schädigen. Ja? Und wer sich da selber so sein Baukastensystem macht, gute Idee vielleicht, wenn er sagt, dass ich kriege von der Industrie einfach nicht das angeboten, was mir gefällt. Aber man muss aufpassen, dass man seine Zähne nicht damit zerstört. Ich habe da auch immer wieder Menschen, die irgendwie mit Backpulver sich die Zähne putzen, weil die weißer werden sollen und so. Das ist also alles, da muss man schon so ein bisschen gucken. Wenn man eine Zahnpasta kauft, hat man definitiv auch den Vorteil, dass die Produkte getestet sind auf ihren Abrasionswert und ähnliche Geschichten, dass man da ruhig schon mal vertrauen soll. Wer da einen Tipp braucht, der kann sich gerne mal an mich wenden. Da kann man sicherlich den einen oder anderen Link mal zur Verfügung stellen, wo man im Netz was besorgen kann. Mhm. Und ansonsten auch, ob zu Zahnpflege oder, weißt du, das Ganze ist, ich würde gerne eins sagen, was für alle hilft. Aber es ist eben halt sehr individuell, weil das Leben eines jeden sehr individuell ist. Und deswegen ist so eine Beratung eben halt auch so, dass man genau hinguckt, was liegt da vor Und dann kann man raten und derjenige ist dann einfach fein mit der Lösung für sich speziell sozusagen.
Ja, und immer Stress spielt auch eine Rolle, ja. Also so wie es Menschen, die da feinfühlig sind, die reagieren auch eher mit Schmerzzuständen natürlich auch, mit schmerzhaften Zahnhälsen. Auch da muss man mit hinschauen, ja. Also die Übersäuerung, die Ernährung, die Mikronährstoffe, die Pflege und natürlich auch mein Nervenkostüm spielt auch für die Nerven, ja, im Bereich des Zahnes eine Rolle.
Kann ich auch noch einen ganz krassen Fall erzählen. Ich hatte einen Patienten, der wurde gemobbt in seinem beruflichen Umfeld und zwar wohl ziemlich krass. Und der war der Überzeugung, dass all seine Zähne raus müssten. Der kam, der war völlig verzweifelt. Solche Schmerzen hat er gehabt. Und wir haben dann nachgeguckt. Also die Zähne waren alle strotzend gesund. Der Zahnhalteapparat war strotzend gesund. Und es war eben halt vom Bruxismus. Ja, der hat seinen ganzen Stress. Die Zähne sind fest zusammengebissen und geknirscht, dass die alle akut dramatisch schmerzhaft waren, plus dann eben halt die herabgesenkte Toleranz, weil sein Nervensystem eh schon maximal gestresst war durch diesen Zustand da am Arbeitsplatz. Und der hat halt mit ein bisschen Physiotherapie, war dann nach ein paar Wochen komplett schmerzfrei. Ne? Also da gibt es auch ganz, ganz krasse Geschichten.
Ja, also wir werden natürlich deine Infos unter dem Video verlinken und genauso auch natürlich unseren gemeinsamen Online-Kurs, den Renature-Kurs. Also wer noch weitergehen möchte mit dem Thema Ernährung, ketogene Ernährung, ja, basische Ernährung, der ist herzlich willkommen in unserem Kurs. Und da geht es auch darum, wie man sich mit dieser Art von Ernährung gesund erhalten oder auch wieder gesund werden kann, mehr Energie gewinnen kann, natürlich auch Entzündungen eindämmen kann, mentale Klarheit bekommt und so weiter. Und es geht auch durch eine Scheinfastenkur, durch die du die Teilnehmer begleiten wirst. Das hast du schon oft gemacht. Das ist natürlich dein anderer großer Themenbereich, die ketogene Ernährung und das Scheinfasten, was nicht nur natürlich auch, ja, hilft, um Gewicht zu reduzieren, aber was natürlich in erster Linie einfach, ja, den Körper gesund erhält und wieder gesund macht. Und da freuen wir uns riesig drauf, auf alle, die da Interesse haben und bei uns mit dabei sind. Auch die Infos findet ihr unter diesem Video. Ja, und dir nochmal ganz, ganz lieben Dank für diese wirklich so wichtigen Ausführungen und bin sehr gespannt auf die ganzen Feedbacks von euch, ihr Lieben. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören und ja, danke, liebe Bettina. Bis bald.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.